Ihr dürft Matthäus 14 aufschlagen. Da sind wir gerade. Wir wollen die letzten zwei, drei Verse durchmachen. Also ein kurzer Abschnitt heute. Ihr dürft aber auch Johannes 6 aufschlagen. Auch da wollen wir einige Verse lesen. Ich möchte zu Beginn ein bisschen weiter ausholen, damit wir dieses volle Gewicht spüren können und herauskitzeln können von unseren paar Versen, die wir heute durchnehmen wollen. Erinnert euch, Jesus war populär. Da waren diese 20.000 plus Menschen und Jesus hat sie mit vermehrten Broten und Fischen versorgt. All you can eat, Fish Mac für jeden. Für alle. Und als Reaktion darauf wollten sie Jesus zu ihrem Burger King machen. Zu ihrem König, der sie verwöhnt, der ihnen das gibt, was sie wollen. Brot, dieses Selbstbedienungsladen, Messias, Selbstbedienungs-Jesus-Mentalität, die heute leider auch noch viele Menschen haben. Und dann hat Jesus seine Apostel aus der Gefahrenzone herausgeschickt, gesagt, fahrt ans andere Ufer, steigt ins Boot und er entließ die Volksmengen. Und zuletzt haben wir gesehen, wie die Apostel einen Sturm erlebt haben auf dem See und mehrere Wunder in diesem Sturm. Und sie haben ein Stückchen mehr begriffen, wer dieser Jesus ist. So viel mehr als ein Brotkönig, als ein Burger King, ein Lebensverbesserer oder ein Versorger, einer, der mir bei meiner Selbstverwirklichung hilft und bei meinem Ego-Trip, der mich bedient, den ich irgendwie herumkommandieren kann und gebrauchen kann. Nee, da ist der Herr über den Sturm, über den Wind, über die Wellen, der allmächtige Schöpfer von allem, was existiert. Gottes Sohn. Und damit Gott, der seine Natur teilt. Im Vers 33 lesen wir, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie beteten ihn an. Und blättert zu Johannes 6. Da lesen wir noch ein paar mehr Details, die wir bei Matthäus nicht sehen. Da lesen wir, dass diese Leute, die Jesus mit Futter versorgt hat, ihn gesucht haben am nächsten Morgen. Und sie fanden ihn dann schließlich auf der anderen Seite des Sees. Und Jesus hat ein sehr offenes Gespräch mit ihnen in der Synagoge in Kapernaum. Und ich mag das an Jesus. Jesus ist ein Mann der klaren Worte. Johannes 6, Vers 26. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gesättigt, von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Ihr wollt mehr Futter haben, mehr irdische Nahrung. Aber die Brotvermehrung war mehr als ein Akt der Barmherzigkeit oder ein Akt der Liebe, ein Akt der Versorgung. Nee, es war ein Zeichen auf Jesus hin, wer Jesus ist. Aber sie haben das Zeichen nicht erkannt, sie waren so eingenommen von den Fischmärks, von dem Essen. Sie waren so wie so ein Hund, der eingenommen ist von dem Finger, der auf das Futter zeigt. Du sagst, hier Fifi, da gibt's was zum Essen und der Hund. Es geht nicht um den Finger hier, es geht um das echte Futter. Ein Zeichen ist nichts in sich selbst. Deswegen passt nicht wirklich, wenn Leute so ein Riesending um Wunder machen und so eingenommen sind von Wunder, das sind Zeichen. Hey, das Schild, wo drauf steht, da geht's nach Grünstadt, das Schild ist nichts. Aber wenn du dem Schild folgst, dann endest du in Grünstadt. Und das ist, was diese Zeichen sind, die Jesus gewirkt hat. Hinweisschilder auf ihn hin. Dieser ist der Messias, dieser ist der Retter, das ist der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist, der uns Heil bringt, der uns Heil macht. In Vers 27, Johannes 6, sagt Jesus weiter, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. Und dann sagt ihnen, das ist Gottes Wille, dass ihr an mich glaubt. Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Warum haben sie ihm nicht geglaubt? Warum haben sie sich ihm nicht anvertraut? Weil Jesus nicht gekommen ist, ihren Willen zu tun, der Selbstbedienungsladen, sondern weil Jesus gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Jesus hatte nicht diese Name-it- und Claim-it-Selbstbedienungsmentalität. Er war dem Willen und der Autorität des Vaters unterworfen. Ganz andere Einstellung, ganz andere Lebensphilosophie als die Menge. Ich lebe nicht für mich. Ich lebe für meinen Vater. Es geht nicht um meinen Willen, es geht um den Willen des Vaters. Es geht darum, dass ich ihm gehorsam bin. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das Ziel ist, dass er groß gemacht wird durch mein Leben oder durch mein Sterben, sagt Paulus. Gar nicht so wichtig, ob ich lebe oder sterbe oder wie lange ich lebe und wie ich sterbe. Wichtig ist, dass er groß gemacht wird. Und Jesus hat uns gelehrt zu beten, Vater unser im Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus hat den Aposteln aufgetragen in diesem großen Missionsbefehl in Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, alle Menschen auf dieser Welt und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und, das wird oft ausgelassen, ja, Evangelisation, wir taufen sie und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehrt sie ganz praktisch, die Bibel aufzuschlagen, die Bibel zu lesen, Gottes Willen zu lesen und dann gehorsam zu sein. Praktisch das zu tun, was er uns aufgetragen hat, was er uns sagt. Ja, nicht aus eigener Kraft, das schaffen wir nicht, erwartet er auch nicht. Nicht allein, aber gemeinsam mit ihm. Im nächsten Vers sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Zurück zu Johannes 6, wir lesen weiter im Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Diese Lebensqualität eines ewigen Lebens. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt diesen Menschen, die nur irdisches Brot suchen, dasselbe wie er der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, die sich nach irdischem Wasser ausgestreckt hat. sage, das wird dich nicht befriedigen. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer von diesem Brot isst, der wird wieder Hunger haben. Wir sind für mehr geschaffen, als zu essen und zu trinken und für Sex und zum Spielen mit der Xbox oder mit was immer ihr rumspielt. Wir sind mehr als Tiere. Wir sind Personen wie Gott. Wir sind Geschöpfe in seinem Bild, Geschöpfe mit einer Geistseele, fähig zur Beziehung mit Gott, fähig, ihn zu wählen und ihn zu lieben und ihm zu folgen, ihn zu ehren oder auch nicht. Aber wenn du ein Materialist bist, wenn du nur für das Irdische lebst, nur für das Hier und Jetzt, für Zeug, für irdische Beziehungen, für Selbstbefriedigung, dann verfehlst du total den Zweck und den Sinn und das Ziel deines Lebens. Und du lebst auf einer viel niedrigeren Ebene, als Gott es für dich hat. Du lebst wie ein Tier eigentlich. Aber du bist so viel mehr. Und Jesus würde sagen, ich bin so viel mehr als der Burger King. Ich habe so viel mehr für dich als nur dieses irdische Brot. Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst mich essen, ihr müsst mich trinken, nicht nur irdisches Brot. Und das ist ein Wortbild dafür, zu ihm zu kommen und an ihn zu glauben. Das ist parallel, wenn ihr den ganzen Abschnitt da durchlest in Johannes 6. Wir müssen ihn aufnehmen, als das, wer er ist. Als unseren Retter, als unseren Herrn, als unseren König, als unseren Gott. Ihr dreht euch um die falschen Dinge, sagt Jesus. Im Leben geht es um mich. Das würde auch uns sagen. Ich glaube, wir müssen das auch hören, immer und immer wieder. Weil die traurige Wahrheit ist, unser westliches Christentum ist genauso selbstbezogen und genauso selbstverliebt wie unsere westliche Kultur allgemein. Es geht darum, dass ich mich gut fühle. Hauptsache mir geht's gut. Denkst du so? Im Gemeindeleben? Ich meine, mit welchen Gedanken bist du hierher gekommen heute Morgen? Ich hoffe, ich wäre gesegnet. Ich hoffe, die Leute sehen mich. Ich hoffe, mir wird gedient. Denkst du so im Familienleben? Im Eheleben? Im Berufsleben? Hauptsache ich, Hauptsache mir? Jesus sagt, das ist Zielverfehlung. Und deswegen brennen so viele Menschen aus und deswegen sind so viele unzufrieden. Deswegen gehen so viele Ehen kaputt. Deswegen sind so wenige Gemeinden wirklich ein leuchtendes Zeugnis für Jesus. Weil wir uns um uns drehen, statt um ihn. Und das ist miserabel. Wenn ich mich lang genug in den Spiegel schaue, wäre ich deprimiert. Und übrigens auch unsere Mitmenschen, unser Partner oder unsere Kinder sind ein guter Spiegel für uns. Da kriegen wir gespiegelt, wie wir dann so sind. Und wenn wir lang genug in den Spiegel schauen, dann werden wir depressiv. Weil die Wahrheit ist, ich bin nicht so schön. Ich bin nicht so der gute Mensch, der ich gerne wäre. Aber er ist es. Er ist wunderschön. Und so, wenn wir Gemeinden oder Familien um uns bauen, dann ist es traurig. Dann ist es schwach. Dann ist es hässlich. Dann ist es menschlich, so wie wir eben. Aber wenn wir unsere Gemeinde und unsere Familien um ihn bauen, dann beginnt es schön zu werden. So wie er schön ist. So ein Stück Himmel auf Erden. Nicht perfekt, aber ein Vorgeschmack immerhin. Und es ist wunderbar. ist ganz neue Lebensqualität. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist. Für uns heißt es zuerst mal sterben. Seine Auferstehung in uns kommt nach unserem Tod, nach unserer Selbstverleugnung, sagt uns Jesus. Wenn wir sagen, nicht so wie ich will, sondern wie du willst. Aber wie herrlich ist es, wie herrlich ist sein Auferstehungsleben in uns und durch uns. Reich Gottes ist Friede, Freude. Heiligen Geist, Friede, der Verstehen übersteigt. Freude selbst im Gefängnis, wenn wir an Paulus denken und an den Philipperbrief. Freut euch, nochmal sage ich euch, freut euch. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Heilung, heile Beziehungen, heile Gedankenwelt. Licht und Salz, Liebe, Freiheit, alle Schätze der Himmelswelt. Und wir könnten die Liste noch weiter fortsetzen. Jesus sagt, ich bin es. Ich bin das ewige Leben. Ich bin das Brot. Ich bin alles, was du brauchst. Ich bin genug. Nur ich. Ohne mich gibt es keine Beziehung mit Gott. Ohne mich gibt es keine Vergebung. Ohne mich gibt es kein wahres, ewiges Leben. Ohne mich gibt es keine wahre Zufriedenheit. Ohne mich gibt es keinen Himmel, gibt es keine Herrlichkeit. Du brauchst mich, du musst mich aufnehmen. Du musst mir folgen, du musst mit mir gehen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir lesen weiter in Vers 60 in Johannes 6. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann es hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Dann haben wir einen sehr traurigen Vers im Vers 66. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus hat seine Gemeinde von 20.000 mit einer Predigt in so ein paar Schritten offenbar weniger auf eine Handvoll reduziert. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt doch hier weggehen? Absolut erstaunliche Freiheit, die Jesus uns lässt. Jesus zwingt niemanden in die Nachfolge. Er lädt nur ein. Es ist absolut freiwillig. Wenn du Jesus nicht hast, bist du nicht gerettet. Bist du nicht sein. Aber bitte, du hast absolute Freiheit. Das ist deine Entscheidung. Wir werden oft so manipuliert in der Welt. Und da ist so oft dieser unterschwellige Druck in Religionen, auch in manchen Gemeinden. Aber Jesus ist so frei. Jesus lässt so eine unglaubliche Freiheit. Wollt doch hier gehen? Ihr könnt, bitte. Ist alles freiwillig. Und ich liebe Jesus dafür. Vers 68. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wenn Jesus der Herr ist, wenn Jesus der Retter ist, der König, der Schöpfer, Gott, für wen oder was sollten wir sonst leben? Nur er ist es wert, nur er ist es würdig. Und niemand liebt uns so wie er, nicht mal annähernd. Deswegen schreibt Paulus in Römer 12, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ich meine, was sollten wir sonst tun, wenn das die Wahrheit ist, wenn das die Realität ist? Wie viel ist Jesus dir wert? Mehr als alles andere? Mehr als das eigene Leben? eigene Familie, eigene Zeug. Das ist der Ausgangspunkt von einem geistlichen Leben. Nicht mehr Zeug, nicht mehr von dem, was Jesus uns gibt, sondern mehr von Jesus selbst. Das ist der Schlüssel für ein heiles Leben. Und es ist so krass, am Ende von Kapitel 6 spricht Jesus über Judas. Er hat Jesus verkauft für Geld. Er hat Jesus eingetauscht für vergängliches Zeug. Und es war so leer. Es war so falsch. Er konnte damit nicht leben. Hat sich aufgehängt. Und denkt an all diese Stars, die Millionen haben und Ruhm haben und Anerkennung und Sex, so viel sie wollen, und allen Luxus der Welt, und die sich das Leben nehmen oder sich tot trinken oder sich den goldenen Schuss setzen. So viele, von Kurt Cobain über Whitney Houston bis Amy Winehouse und wie sie alle heißen. Das ist so krass, das ist so traurig. Ich war vor langer, langer Zeit mal auf einem Whitney Houston-Konzert in Wien. Und sie war so schön, sie war so rein zu Beginn ihrer Karriere. Für ihren ersten Album hat sie Gott gedankt. Und dann hat sie das irgendwann eingetauscht für diesen Kerl, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, den sie da geheiratet hat. Für Drogen, Ruhm und Geld. Und hat herausgefunden, es ist so miserabel und es ist so traurig. Und so geht's dir und so geht's mir, wenn wir Jesus und seine Herrschaft eintauschen für Geld, für Zeug, für irgendeine irdische Beziehung. Hast du einen Preis? Gibt's etwas, wo du sagen würdest, wenn ich das bekommen könnte, hey, den Kerl oder das Mädel oder die Anerkennung oder den Job, dann wäre ich bereit, Jesus zu verlassen. Dann wäre ich bereit, Kompromisse einzugehen. Und du kannst dir sicher sein, der Teufel wird den Preis irgendwann auf den Tisch legen, im richtigen Moment. Ihm ist das Zeug völlig egal. Er will deine Seele, so wie Jesus auch. Und das Traurige ist, du wendest dich von Jesus ab und du lebst für das irdische Zeug, das Brot, das Haus, die Yacht, Erfolg, Ruhm, das Mädel oder den Jungen. Und dann kriegst du es und es ist so leer. Und es ist so unbefriedigend auf Dauer. Ja, es gibt ja mal einen kurzen Kick. Aber schon bald wirst du wieder unzufrieden. Und dann denkst du, oh, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch ein größeres Haus, größeres Auto, größere Yacht. Und du hast Jesus dafür verlassen? Wirklich? Ist nicht wert. Sei kein Judas. Mach volle Sache mit Jesus. Kompromisse, volle Kompromisse sind miserabel. So mit einem Fuß mit Jesus zu gehen und mit dem anderen Fuß in der Welt, das ist total miserabel. Ich habe Limonade mitgebracht heute. Ich mag Limonade. Ihr auch? Ich mag auch Milch. Ich mag Jesus, aber ich mag auch tratschen und nackte Mädels im Internet ansehen. Ja. Mit der Freundin ins Bett gehen und saufen, aber hey, ich gehe gerne in den Gottesdienst. Aber ich mag auch den Luxus und das Zeug und die Anerkennung. Am Sonntag, hey, da singe ich zu Jesus, Halleluja, und Jesus, ich liebe dich, aber am Montag gehe ich mit der Freundin ins Bett und betrüge im Job und gehe so meinen Lüsten nach. Wie geht's dir danach? Nicht gut. Und wisst ihr was, Jesus geht's auch so. Er hat der Gemeinde von Laodicea, eine ganze Gemeinde von Leuten gesagt, ihr seid heiß oder kalt, aber wenn ihr lauwarm seid, dann speie ich euch aus. Es ist miserabel, so ein Leben zu leben. Wird einem nur schlecht. Da ist nichts von Herrlichkeit. Zurück zu unserem Text, oder erstmal zu unserem Text hier in Matthäus 14. Also auf der einen Seite haben wir Menschen, von denen, die Jesus mit Brot und mit Fischen gefüttert hat, die Jesus ablehnen, die sich von ihm abwenden, wegen seinem Anspruch, dass sich alles um ihn dreht, dass er das Brot ist, das wir essen müssen. Auf der anderen Seite gab es Menschen in der Gegend, die zu Jesus kamen. Von denen lesen wir hier. Matthäus 14, Vers 34. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an Land in Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Ich muss mal hier kurz nachspülen. Das passt echt nicht. Limonade und Milch. Woher denkt ihr, hatten die Leute diese Idee, die Quaste von Jesus anzurühren? Vielleicht von der blutflüssigen Frau in Kapitel 9? Die das getan hat, die war wohl ein gutes Zeugnis. Was hat es jetzt mit dieser Quaste auf sich? Für uns ist es ein bisschen komisch, oder? Sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Also ich hätte mir eher gedacht, ich komme zu Jesus und sage, Jesus, darf ich dich berühren oder Jesus, rührst du mich an? Die sagen, darf ich mal die Quaste deines Gewandes berühren? Kommt euch das auch komisch vor oder nur mir? Das ist ungewohnt, weil wir es nicht kennen, weil wir nicht vertraut sind damit. Wir lernen über diese Quaste in 4. Mose Kapitel 15. Die Juden haben sich so eine Merkquaste an die vier Zipfeln des Obergewandes gebunden, mit violetten, purpur eingefärbten Schnüren. Das war sehr teuer, das war die wertvollste Farbe, die es gab. Sehr aufwendig in der Herstellung, wurde aus Purpurschnecken gewonnen. Schneckensaft, lecker. Und diese Quasten oder diese Zipfel, die sie da zusammengebunden haben an den vier Enden ihres Gewandes, nein, in der Mitte war da das Loch, wo sie den Kopf durchgesteckt haben und die Arme und die Zipfel sind runtergehangen. Und das sollte sie erinnern an Gott und an Gottes Wort, an seine Gebote, auch an Gottes Wert, an Gottes Willen. Und diese Quasten, die wurden auch in Verbindung mit der Autorität einer Person gebracht. Denkt an David, als er vor Saul geflohen ist und diese Situation, wo er hinten in der Höhle war und Saul musste mal Pipi machen und er schleicht sich, während er sein Geschäft erledigt, von hinten an und schneidet ihm den Zipfel seines Gewandes ab. Und dann lesen wir, dann schlug David das Herz, er hatte Furcht vor Gott. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte. meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Oder denkt an die Geschichte von Ruth und Boas. Da gibt es im 3. Kapitel diese Szene, wo sie sich zu seinen Füßen legt und als er aufwacht, sie sagt, breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Erlöser. Damit hat sie gesagt, ich will unter deine Autorität als Ehemann kommen, unter deine Versorgung, unter deine Fürsorge. Und das ist, was hier abgeht. Also erstens, sie brachten ihre Leidenden, sie brachten ihre Nöte zu Jesus. Sie haben erkannt, sie brauchen Jesus. Sie schaffen es nicht aus eigener Kraft. Alle menschlichen Versuche, heil zu werden, die waren zu kurz. Und diese Leute wollten ein Beispiel der blutflüssigen Frau. Das war jetzt chinesisch, gell? Der blutflüssigen Frau folgen, die Jesus im Kapitel 9 geheilt hat. Und man wird hier nicht ausgeführt. Wir wissen nicht, ob es ein Aberglaube war, irgendwie so ein Ritual, das sie ausprobieren wollten. Ich versuche es mal auch, die Quaste anzufassen. Oder ob sie mehr damit gemeint haben. Vielleicht haben sie auch gedacht, ich bin nicht würdig, Jesus selbst anzurühren. Ich rühre nur die Quaste seines Gewandes an. Aber wie auch immer, wir lesen hier, wer die Quaste anrührte, der rührte ihn an, im Vers 36. Stand für ihn, stand für seine Autorität. Also erstens Vertrauen, ein Glaubensschritt auf Jesus zu. Und dann zweitens haben wir hier ein Bild für Demut, für Unterordnung unter seine Autorität. König Jesus, Erlöser, Retter Jesus. Und ich finde das hier echt interessant. Sie kamen zu Jesus und sie baten nicht um Heilung. Nicht darum, etwas von ihm zu bekommen, obwohl das sicher ihre Hoffnung war. Aber sie wollten ihn anrühren. Erstmal ihn anrühren, ihn persönlich, seine Quaste, seine Autorität. Und dann lesen wir hier drittens, alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt oder gerettet. Wie ist es mit dir? Hast du eine Krankheit? Hast du ein Leiden? Das größte Leiden, was wir haben, ist die Sünde, Schuld. Vielleicht ist es eine physische Krankheit. Vielleicht ist deine Seele verletzt. Vielleicht ist irgendeine Beziehung verletzt. Vielleicht ist deine Ehe am Sterben. Was machst du damit? Wurschtelst du weiter aus eigener Kraft, nach deiner eigenen menschlichen Weisheit? Oder erkennst du auch, dass du Gott brauchst? Und noch wichtiger als es zu erkennen ist, kommst du zu ihm? Jesus, hier ist meine Sünde. Ich bekenne es dir. Hier ist meine Schuld. Meine Krankheit, meine Ehe, meine Kinder, mein Versagen, meine Ungeduld, meine Lieblosigkeit, meine Lust, mein Egoismus, mein Alkohol, der mein Tröster ist, mein Götze. Was immer es ist. Hier ist es, Jesus. Ich bringe es in Vertrauen zu dir. Ich komme zu dir. Ich glaube, dass du der Arzt bist. Ich glaube, dass du das Brot bist. Nicht dieser Alkohol. Nicht ein Mann oder eine Frau oder das Zeug oder die Karriere oder die Position oder das Ansehen. Du bist das Leben. Ich brauche dich mehr als alles andere. Ich will mir an dir genügen lassen. Und ich vertraue mich deiner Fürsorge, deiner Autorität an. Ich will unter deinen Mantel kommen. Ich unterwerfe mich deiner Führung, deiner Autorität, deinem Wort, deinem Willen. Jesus, es ist besser, unter deiner Autorität zu sein, als selbst die Kontrolle zu haben, selbst das Sagen zu haben. Jesus, mir geschehe nach deinem Wort. Deinen Willen will ich tun. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben. Ja, Jesus, ich will meine Frau lieben, die mich vielleicht gar nicht mehr mag. Vielleicht mag ich sie auch nicht mehr. Aber für dich, Jesus, als Anbetung, weil ich es versprochen habe, weil ich ein Bild sein will für deine bedingungslose Liebe. Und zwar unabhängig davon, ob sie sich ändert oder die Situation sich ändert oder nicht. Für dich. Hier, Jesus, ich bring dir meine Ehe, ich will meinen Mann neu annehmen. Neu lieben, neu ehren. Der schon längere Zeit nicht so nett zu mir ist. Für dich, Jesus. Um dich praktisch zu leben und anzubeten. Als dem Herrn. Unabhängig, ob ich was dafür bekomme oder nicht. Jesus, du bist genug. Ich will ein gutes Bild sein für deine Gemeinde, die dich liebt, die dich ehrt. Jesus, ich hebe meine zwischenmenschlichen Probleme auf eine ganz neue Ebene. Ich hebe sie höher, auf eine höhere Ebene. Ich will mit dir über dieser menschlichen oder zwischenmenschlichen Ebene leben. Das ist eine Sache zwischen mir und dir, Gott. Erstmal ganz unabhängig von der anderen Person, mit der ich gerade Probleme habe. Vielleicht ist es ein Kollege, vielleicht ist es ein Bruder, vielleicht ist es eine Schwester. Ich bin dein. Du hast mich erkauft. Du bist der Herr über mein Leben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben. Und Herr, du bist souverän. Du hast mich in diese Situation geführt oder sie zumindest zugelassen, die mir Leid verursacht. Ich weiß, du willst mich formen. Ich vertraue dir, dass du es aus Liebe zugelassen hast. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und ich bin so dankbar, dass du versprochen hast, dass du sogar mein Versagen oder unser Versagen zum Guten mitwirken wirst, wenn ich dich nur lieb habe. Also Herr, ich komme zu dir. Ich lasse meine Bitterkeit, meinen Zorn, meine Unversöhnlichkeit, meine Verletzungen los. Ich bekenne dir meine Schuld, ich bringe sie zu dir. Ich entscheide mich zu vergeben, ich entscheide mich, dir gehorsam zu sein von heute an. Und ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft, aber ich vertraue auf dich in mir. Und ich werde, wenn ich hier heute bei der Tür rausgehe, folgende kleine Gehorsamschritte in die richtige Richtung gehen. Glaubensschritte in die richtige Richtung, die du mir aufs Herz legst. Ich bin dein Werkzeug, leb du durch mich zu deiner Ehre. Und alle, die die Quaste Jesu anrührten, alle, die Jesus anrührten, die sich ihm hingaben, wurden geheilt, wurden gerettet, wurden heil. Es gilt auch für dich. Es gilt auch für deine Ehe. Es gilt auch für dein Leben als Single für ihn. Das gilt für dein Leid, das gilt für deine Krankheit, gilt für alles. Vielleicht wird es anders kommen, als du denkst. Vielleicht wirst du geheilt von Krankheit. Vielleicht wirst du geheilt durch Krankheit, so wie die Joni Erickson bezeugt, dass sie ihren Rollstuhl schätzen gelernt hat, wegen dem, was Gott in ihr getan hat dadurch. Aber wie auch immer, wir leben, wir sterben, nicht für uns, sondern für Jesus. Und er macht alles neu, er macht alles schön, spätestens in der Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Wir wollen jetzt zum Abschluss Abendmahl feiern. Und ich möchte euch gerne einladen, das so praktisch, so konkret zu tun. Nicht als irgendein Ritual, sondern als Beziehungspunkt, als Anknüpfungspunkt mit Jesus persönlich. Jesus ist hier, mitten unter uns, mit all seiner Macht, mit all seiner königlichen Würde, mit all seiner Retterliebe. Er liebt dich. Und er ist so gewillt, sich von dir berühren zu lassen. Und er ist so gewillt, dich und deine Situation anzurühren. Streck dich aus im Herzen. Mit Vertrauen, mit Hingabe. Lass dich befreien, lass dich stärken, lass dich heilen. Red ganz konkret mit ihm. Herr, da ist dieser Mist, dieses kaputte Ding in meinem Leben. Diese Schuld, ich bekenne es dir, das ist Mist. Bekennen heißt nur übereinstimmen. Ja, Herr, das ist Sünde, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Aber gleichzeitig, während wir betrachten, was er für uns getan hat, darfst du auch Danke sagen dafür und Vergebung empfangen und annehmen. Herr, das muss raus, aber danke, dass du dafür gestorben bist. Dass das bereinigt ist. Schon vor 2000 Jahren, im Vorhinein. Danke, dass es für mich gilt. Und füll mich jetzt mit deinem Geist. Ich möchte neu gehorsam sein. Genau an diesem Punkt. Ich will rausgehen, Glaubensschritte machen. Für dich als dem Herrn zu deiner Ehre. Amen. Lass uns mit dieser Haltung Abendmahl feiern jetzt.